Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Hallo Oskar.
Paps, grüß dich.
Endlich mal wieder Zoomer meets Boomer.
Im digitalen Raum wieder.
Im digitalen Raum.
Wir sind remote.
Wir hoffen, dass unsere Freundin Riverside uns wieder super begleitet. Und wir sind ganz froh, dass wir heute einen Gast haben. Wir haben heute David Himmel zu Gast. Hallo David.
Hallihallo, David. Guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr schön. David hat Oskar schon sehr beeindruckt durch sein professionelles Studio, durch eine Akustik, die noch besser ist als unsere. Und David und ich kennen es schon ganz lange, haben schon viele auch berufliche Berührungspunkte in ganz, ganz schnell. David ist Unternehmer, war mal Soldat. Ich weiß nicht, ob das noch rauskommt irgendwann in der Geschichte, die wir heute erzählen. Und macht mit seiner Firma Hello Agile eigentlich das Arbeiten zwischen Menschen besser, mit agilen Methoden, mit Lego Serious Play, mit wundervollen Schulungen, aber auch direkten Beratungen. Und wir wollen heute genau hier den Einstieg finden in unseren Generationen-Podcast Zoomer meets Boomer. Und ich fange gleich mit der Lego-Frage an, David. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass Menschen mit Lego ehrlicher sprechen als in normalen Meetings?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das war lang nach meiner Ausbildung zum Lego Serious Play Facilitator, die ich irgendwann mal gemacht habe, weil mich das Thema interessiert hat. Und ich dachte erst, naja, Lego Serious Play, das ist wahrscheinlich irgendeine Methodik, wie man es schafft, mit Lego so Business-Sachen zu simulieren. Und bin mit dieser Erwartungshaltung reingegangen, also ziemlich unvorbereitet, und habe dann gemerkt, das ist eigentlich was ganz anderes, eigentlich ein Workshop-Format. Wie du sagst, was dazu führt, dass Menschen anders über Dinge reden, tiefer, kreativer, wo sie herausfinden, dass sie vielleicht Dinge wissen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie die wissen. Und ich glaube, das habe ich erst relativ spät herausgefunden, ehrlich gesagt. Wir sind ja hier unter uns. Also ich glaube, das habe ich tatsächlich erst herausgefunden, als ich Workshops gegeben habe, während ich mein Buch geschrieben habe und so richtig, richtig reingekommen bin in die Methode. Und das finde ich auch eine ganz erstaunliche Eigenschaft von Lego Serious Play, dass man, je länger man damit arbeitet, desto mehr merkt man, wie mächtig dieses Tool ist. So, und jetzt nach vielen, vielen Workshops und Trainings und vielen Jahren, in denen ich mich damit beschäftige, in jedem Training, in jedem Workshop lerne ich wieder eine neue Facette kennen. Also demnach kann ich die Frage gar nicht so gut beantworten, aber ich glaube, alle, die mal mit Lego Serious Play gearbeitet haben und das dann auch gut fanden, ne, denn es kommt auch immer sehr auf die dann wirklich die Durchführung, die Methodik an. Alle, die das gut fanden, merken recht schnell, dass man da tiefer reinkommt in gewisse Themen als irgendwie anders.
Mhm. Ja, was passiert da eigentlich im Kopf genau? Was ist das psychologisch oder neurowissenschaftlich, wenn Menschen anfangen zu bauen, zu gestalten, mit den Händen etwas zu machen, statt nur zu sprechen?
Lego Serious Play ist sehr, sehr, sehr gut erforscht und auch sehr wissenschaftlich erforscht. Da geht es um Dinge wie Konstruktivismus, Konstruktionismus, also wie nehme ich eigentlich meine Welt wahr im Gegensatz zu wie nehmen andere die Welt wahr. Also es gibt ja sozusagen keine objektive Wahrheit, sondern jeder Mensch nimmt das subjektiv wahr. Aber so die einfachen wissenschaftlichen Prinzipien, die auch irgendwie jeder versteht, sind einmal das Hand-Hirn-Prinzip. Das heißt, ich benutze meine Hand als verlängertes Denkwerkzeug. So, man kennt es, man sitzt im Meeting oder ist, selbst wenn es ein Kreativmeeting ist, wenn man einfach über Dinge nachdenkt, dann schafft man es nicht, das gesamte Hirn zu aktivieren, sondern es fehlt einfach ein Stück. So, fehlen gewisse Hirnareale, die dann aktiviert werden, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, im Garten was umgrabe oder irgendwas mit meinen Händen mache. Und dass es das Hand-Hirn-Prinzip besagt eben, dadurch, dass ich gleichzeitig mit dem Sinnesorgan Hand und Fühlen und Tasten arbeite und gleichzeitig auch über Dinge nachdenke, dass dann einfach irgendwie mehr rauskommt. So, radikale Simplifizierung ist auch so ein Prinzip, das wir nutzen. Ne? Denn wenn ich dir sage, naja, was ist denn irgendwie deine Vision für die nächsten 10 Jahre, dann musst du erstmal nachdenken, musst du erstmal Wörter für finden, dann musst du die auch noch übersetzen, musst sie mir sagen und ob das bei mir ankommt, ja, weiß ich nicht. Aber wenn du erstmal dazu gezwungen bist, das, was du irgendwie in Gedanken hast, auf Lego-Klötze zu übertragen und so zu verbildlichen, dann ist es eine ganz andere Nummer. Weil du bist gezwungen, Dinge, die sehr komplex sind, zu vereinfachen, auf das herunterzubrechen, was du wirklich sagen willst und das dann auch eben ja mit anderen so zu besprechen, dass sie das nicht nur hören, sondern mit ihren Augen zuhören, weil es ja auch an einem Modell liegt. Also das sind so zwei der wissenschaftlichen Dinge, die leicht verständlich, leicht nachvollziehbar sind und die, glaube ich, auch jeder merkt, wenn man so einem Workshop war.
Ja, voll. Und das ist ganz spannend. Ich habe also ganz viel, also ich habe ja auch mal so Lego Serious Play, habe ich dir auch mal erzählt, habe ich eher so eine negative Erfahrung, weil der Trainer so furchtbar katastrophal war, wirklich der schlechteste Trainer, den ich je gesehen habe.
Kam natürlich
Wahnsinn.
Nicht von
nein, auf gar keinen Fall. Also da haben David und ich auch schon mal drüber gesprochen, wir schämen ja hier in diesem Podcast keine Menschen, aber das dürfte man eigentlich mal machen. Deswegen würde ich so gerne mal einen bei David machen, weil es ist so spannend, was ich von Leuten aus so unfassbar diversen Kreisen, also ob das jetzt der 60-jährige leitende Angestellte im öffentlichen Dienst ist, ob das jetzt ein Kollege bei mir aus dem Team ist, der eben schaut, wie kann man das Thema KI, KI-Agenten greifbarer machen. Ich mache sowas Ähnliches, so Future Prototyping mit meinen Studierenden, ohne dass ich die Ausbildung habe, auch eben mit Lego dann im Kurs, im Seminar. Was dann entsteht, wenn die Leute mit ihren Händen arbeiten und irgendwie prototypen können und Dinge entwickeln können. Hast du aber irgendwie so eine Gruppe von Menschen, denen es vielleicht auch manchmal schwieriger fällt? Ist es für Führungskräfte schwieriger, das loszulassen in so einem Raum? Ist es irgendwie besonders leicht, wenn man jünger ist? Oder was ist da so deine Erfahrung?
Das ist super interessant, denn ich beobachte, dass es den Leuten schwerfällt, von denen man denken würde, denen fällt es nicht so schwer. Also je näher man irgendwie an Agentur, Startup, so hippe Szene ist, desto eher sind da Berührungsängste, aber eher so aus, ja, weiß nicht, so Coolness-Gründen, würde ich sagen. So, die lassen das nicht so schnell an sich ran. So, und wenn wir im Amt sind, dann funktioniert es irgendwie am besten. Also ich war vor einigen Jahren beim hessischen Finanzministerium. Die arbeiten ganz viel mit Lego Serious Play inzwischen. Und ich war begeistert und entsetzt, also entsetzt aufgrund der Tatsache, dass mein Bild so anders war. Wir waren in einem Raum, das war so ein Glasraum, das konnte jeder sehen, der vorbeigelaufen ist. Es war einfach eine gute Zeit, die wir hatten. Wir waren auf Augenhöhe, wir waren per Du. Ne? Natürlich musste das auch ein Stück weit auf Freiwilligkeit beruhen. Ne? Wir haben auch andere Ämter, wir waren mal in Ostdeutschland in irgendeiner Arbeitsagentur, wo durch Lego Serious Play dann ein Elefant im Raum aufgedeckt wurde, wo eine ganz toxische Stimmung herrschte und natürlich hast es da schwer. Aber grundsätzlich würde man sagen, also Führungskräfte funktioniert super, je weiter oben, desto besser. Also ich habe schon mit Bankvorständen mit Lego gebaut, die wurden handzahm und habe auch schon mit Agenturen mit Lego Serious Play gearbeitet, wo es dann irgendwie nicht so gut funktioniert hat, wie gedacht.
Ja, krass. Also ich glaube, dieser Coolness-Faktor ist nicht zu unterschätzen, dass sich Leute dann aktiv gegen was wehren, weil sie denken, ich mache das nur so und so und warum soll ich jetzt hier sowas machen? Aber unser Podcast ist ja auch immer so das Ziel auf Augenhöhe. Und hast du auch schon mal so den Moment gehabt, dass du vielleicht so Gen Z und Boomer dann im Raum hattest oder unterschiedliche Generationen und dann gerade durch Lego dann irgendwie was Cooles entstanden ist?
Absolut. Und das ist ja das Coole, es verbindet. Es verbindet über Hierarchien hinweg, es verbindet über Generationen hinweg, Geschlechter, weil eben fast alle schon mal mit Lego gespielt haben. So, und das ist dann vielleicht der 65-Jährige oder der 60-Jährige, der das mit dem Enkel gemacht hat oder der Enkelin, genauso wie, weiß ich nicht, der 30-Jährige, der gerade irgendwie die Lego-Sachen auf dem Dachboden verstaut hat, weil da irgendwie aus dem Alter raus ist. Also diese Inklusionswirkung von Lego Serious Play ist etwas, was ich auch erst sehr, sehr spät gesehen habe, wie gut es eigentlich geeignet ist, um verschiedene Gruppen miteinander auf eine Sprache zu mappen.
Hm. Vielleicht müssen wir mal wirklich ein spezielles Generationenthema mit Lego Serious Play simulieren. Finde ich total cool. Ja. Ja.
Weil, was ich dann noch in dem Kontext interessant fände, wenn es dann um das Thema geht, also was müssen die Voraussetzungen sein, dass das dann geht? Hast du das Gefühl, das geht, also weil du sagst, so, wenn es sowieso schon toxisches Arbeitsumfeld ist, ist es schwierig. Aber dass vielleicht auch die Zuhörenden, wenn sie mal Lust haben, da reinzugehen und das auszuprobieren, was würdest du sagen, das braucht es, damit das auch wirklich seine Wirkung entfalten kann? Oder ist es nur in ganz seltenen Ausnahmefällen so, dass du da dann irgendwie so eine schlimme oder schlechte Situation hast?
Also, nicht falsch verstehen, es ist nicht in toxischen Situationen das falsche Tool, sondern ganz im Gegenteil, es ist eher das richtige Tool, weil man, also dadurch, dass ich das, was ich denke, nicht selber erzählen muss, sondern im Grunde erzähle ich nur die Geschichte eines Modells, was ich gebaut habe. Dadurch gelingt es mir, als Vorstellender mich davon zu lösen und dadurch entsteht eine gewisse Offenheit. Und das ist ein großer Vorteil. So, und deswegen ist, glaube ich, nicht das Umfeld, worauf es ankommt, sondern eher die Vorbereitung. So, das heißt, alle müssen wissen, was auf sie zukommt. So, damit man die Widerstände ein bisschen abbaut, ne, wenn Berührungsängste da sind, dann kann ich vielleicht mal wieder zu Hause ein paar Legos anfassen oder ich gucke mal auf YouTube 1-2 Videos oder was auch immer. Aber die Vorbereitung ist das Allerwichtigste. So, und in dem Workshop selber investieren wir auch nochmal Zeit in eine Vorbereitung. Da gibt es 3 Phasen, die je nach Workshop-Länge kürzer oder länger dauern, wo es darum geht, in die Methode reinzufinden, sodass alle wirklich gleichermaßen abgeholt sind. Und es ist auch nicht so, wie wenn man malt. Ne? Also wenn ich male, dann schäme ich mich vielleicht dafür, dass ich nicht malen kann oder so. Aber beim Bauen, wir haben da Duplo-Klötze, wir haben da kleine Lego-Technik-Teile drin, sodass da jedes Modell auf seine eigene Art und Weise super ist. Von daher kann ich nur ermutigen, wer das noch nicht ausprobiert hat, probiert das mal aus. Es haben schon viele vor euch ausprobiert. Und am Ende kann man sich das auch so vorstellen, Lego Serious Play ist einfach auch ein Ersatz oder ein Alternativprodukt für ein Post-it oder ein Flipchart. Also es ist einfach ein Workshop-Tool, was man auch jederzeit einsetzen kann. Dafür braucht man nichts, kein besonderes Thema. Hauptsache es ist einfach eine Fragestellung im Raum, die nicht so einfach zu lösen ist, wo es kein Ja und kein Nein gibt und wo die Entscheidungsfindung noch offen ist. Und ob man dann irgendwie darüber spricht, Brainstorming, was auch immer macht oder mit Lego Serious Play arbeitet, kann man einfach mal ausprobieren.
Was ist so dein Lieblings-Case, der mal rausgekommen ist aus so einem Workshop, wo du gesagt hast, boah krass, dass das dadurch entstanden ist? Ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber wenn dir was einfällt.
Wir waren mal, also tatsächlich funktioniert Lego Serious Play, und das musste ich auch erst rausfinden, sehr gut im Eventformat. So, das heißt, wenn Firmen zusammenkommen, Abteilungen zusammenkommen zu einer Jahreskonferenz, was auch immer, ne, dann werden wir oft angefragt, auch als Lückenfüller. Na, am Anfang will der Vorstand was sagen, am Ende gibt's Essen und dann irgendwie noch Cocktails. Was machen wir eigentlich dazwischen? So, ne, also das fragt man sich halt als Eventveranstalter. Und da werden wir oft angefragt, weil die Leute zusammenarbeiten, weil es jetzt nicht so tief geht und so oder nicht so tief gehen muss, wenn man das irgendwie im Großgruppenformat macht. Aber tatsächlich kommen da super Sachen raus. Wir waren mal auf einer Vertriebstagung, da ging es auch irgendwie um Innovation, und da wurde tatsächlich was gebaut von einer Gruppe, was dann in die Produktion gegangen ist. Also wir sind da auch gar nicht so weit von dem Thema Prototyping weg, ne? Obwohl das dann nicht das klassische Lego Serious Play ist, aber im Grunde, ja, ich würde sagen, alles, was man mit Lego im Business-Kontext macht, ist irgendwie Serious Play.
Hm. Ja, ich finde es sowieso gut, wenn man da dann nicht so streng ist, sondern das auch im Flow macht. Deswegen, also, voll gut.
Ihr habt ja jetzt bei Hello Agile auch ganz, ganz andere Themen. Ihr macht Führung, wir kommen später auf die Summer School, die ihr macht, wo Oskar und ich ja auch als Referenten sein dürfen. Aber lass uns mal vielleicht bei dem sein, was als nächstes kommt. Also ein Workshop ist ja irgendwie auch eine Form von Meeting. Und die Qualität von solchen Meetings wird natürlich besser, wenn man solche Tools einsetzt, wenn man sich Gedanken macht, weil Leute auch kolossal genervt sind, dass Workshops und auch andere Formen von Meetings immer auf dieselbe Art und Weise durchgeführt werden. Und obwohl du ja jetzt dein Geld damit verdienst, hast du die steile These aufgestellt, kill Meetings, und schreibst gerade mit einem Kollegen zusammen ein Buch dazu. Magst du uns dazu was erzählen?
Ja, gerne. Also das ist hier der erste öffentliche Raum, wo ich über das Buch spreche. also Kill Meetings. Wir haben uns vor langer Zeit dafür entschlossen, das Buch so zu nennen, weil es hängt ein Poster bei uns hier in der Firma, wo Kill Meetings draufsteht, in einem Meetingraum, was uns immer wieder daran erinnert, muss dieses Meeting eigentlich gerade stattfinden. Und im Grunde beruht der Gedanke des Buches Kill Meetings darauf, dass Workshops die besseren Meetings sind. So. Und 90% aller Meetings, das ist unsere These, sind sinnlos. Denn Meetings können entweder gestrichen werden, und das kann sich jeder fragen und jede, ob wir gerade dieses Meeting brauchen, gerade bei so Regelmeetings, wo keiner mal hinterfragt, warum er oder sie da sitzt. Oder sie werden umgewandelt, und zwar in asynchrone Formate. Wir arbeiten schon seit Jahren mit Loom. Ne? Das ist ein einfaches Videotool. Und wir, also man glaubt gar nicht, ich nehme am Tag bestimmt 5, 6 Looms auf, wo ich einfach Dinge filme. Also ne, man sieht mich, ich gucke in die Webcam, man sieht meinen Desktop und ich sage halt was zu irgendeinem Projekt, zu irgendeiner Sache, die ich da habe und verschicke einfach ein Video. Und dann klickt die andere Person auf den Link drauf und sieht das Video. Also asynchrone Kommunikation, auch in Form von Slack oder Messenger-Services, hast du nicht gesehen. Also immer, wenn keine Entscheidung getroffen werden muss oder wenn ich nicht die Reaktion meines Gegenübers sehen muss, warum soll ich da ein Meeting machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das wissen die Leute auch. Während des Schreibeprozesses ist mir da ein schönes Wort eingefallen, und zwar Meeting-Resilienz. Also die Leute haben ihren Frieden damit gefunden, dass Meetings nicht gut sind. Gerade so in Konzernen oder großen Unternehmen, wie oft ich da in meiner beruflichen Laufbahn in müde Gesichter, in kleine Augen geguckt habe, die sich gerieben haben. Und Leute, die abschalten, aber trotzdem irgendwie noch sprachfähig sind. Also man muss sich mal vorstellen, wie viel Zeit, wie viel Geld da drauf geht. Es gibt ja unzählige Studien, aber die Leute finden sich scheinbar damit ab. Und neben diesen zwei Streichen oder Ersetzen gegen asynchrone Formate ist eben das dritte, und das ist der Hauptteil unseres Buches, Workshopifizieren. Also Meetings verwandeln in Workshops, in denen wirklich was erarbeitet wird und was geschafft wird. Und das sind die drei Optionen, die man mit bestehenden Meetings machen sollte. Und im Buch geht es genau darum, weil wir Workshops sind unser Brot- und Buttergeschäft. Ich schreibe das Buch zusammen mit Lutz Hüser, mein Kollege, der einer der besten Workshopper ist, die ich je erleben durfte. Und ich habe schon mit vielen Kollegen zusammengearbeitet. Und wir schreiben zusammen dieses Buch und beschreiben das, was wir täglich tun.
Nice. Aber ist es, also ich sehe das Grundproblem auch oft so in den Rollen, ne? Weil wir halt so viele Rollen auch durch Remote, durch die Konzernstrukturen, durch Digitalisierung erschaffen haben, wo es nur um Informationsverdichtung und Informationsweitergabe geht. So, und für ganz viele Menschen ist das ja die Realität. So, und die Frage ist, wie schafft man, oder hast du eine Idee, wie man diesen Transfer schafft? Glaubst du, das geht? Und viele Leute haben ja auch gefühlt verlernt zu arbeiten. Ohne Werten zu meinen, weil es ja auch Teil des Systems ist und ein Problem des Systems ist. Aber das ist ja auch einer der Gründe, warum wir gerade so Entlassungswellen haben, die Leute Perspektiven verlieren. Siehst du dann auch in den Workshops, dass die Menschen, die vielleicht lange gar nicht gearbeitet haben, trotzdem sofort wieder auch Feuer und Flamme sind, ihr Wissen einzubringen, ihr Erfahrungswissen einzubringen?
Naja, also du sprichst ja auch ein grundsätzliches Problem an. Das Problem, dass gerade irgendwie in großen Umfeldern so eine CC-Kultur am Start ist, also lieber mal irgendwie 5 Leute mehr einladen ins Meeting als einen zu wenig. Könnte ja sein, dass irgendwer was nicht mitbekommt. Und dadurch entsteht ja über eine gewisse Zeit auch so ein Verantwortungsvakuum. So, wenn 10 Leute im Raum sind und das Meeting danach 60 Minuten vorbei ist und dann sagt man, ja, jetzt haben wir gar nicht gesagt, wer irgendwie dafür verantwortlich ist. Ja, wir synken uns dann einfach nochmal nächste Woche. So, und bis nächste Woche ist dann genau gar nichts passiert, weil die Leute wieder in Meetings gehen. So, ne? Das heißt, es ist ein Abwärtszyklus, was dazu führt, dass einfach immer weniger Produktivität da ist, immer weniger gearbeitet wird. Und das wiederum wird gelöst, indem wir ganz, ganz einfache Hebel einsetzen, wie zum Beispiel eine Meeting-Moderation. Also eine Meeting-Moderation ist wirklich nicht schwer, und da muss ja auch keiner irgendwie eine große Ausbildung gemacht haben. Aber einfach so die Verantwortlichkeit, okay, ich sorge dafür, dass A, vielleicht alle mal zu Wort kommen, B, es nicht irgendwelche Leute gibt, die die Monologe halten, und C, dass am Ende klar ist, wer was macht bis wann. So, so plus ich schreibe vielleicht mal in die Einladung rein, wie man sich vorbereiten kann, worum es eigentlich geht. Ne? So, dass Menschen auch die, oder ich kann auch das Mandat vergeben, hey, wenn ihr da nicht ins Meeting reinpasst, wenn ihr nicht rein wollt, dann müsst ihr da auch nicht rein. So, natürlich ist das auch eine Kulturfrage und da kommt wieder agiles Arbeiten, New Work, das eigenverantwortliche Arbeiten oder das Arbeiten in kleineren Teams, die eigenverantwortlich ihre Sachen machen können von Anfang bis Ende. Und wie gesagt, natürlich ist es auch eine kulturelle Sache, aber ich bin der Meinung, dass man sehr einfach bei der Meetingkultur anfangen kann, Dinge zu verändern, weil es unheimlich einfach ist, mit ein paar kleinen Hebeln da wirklich viel Strecke zu machen. So Pareto-mäßig, 80-20-mäßig, ne? dass man da anfängt und dass das schon funktioniert und ich da nicht die große Kulturschraube irgendwie anfangen muss, da zu bewegen.
Ja, voll.
Was ich bei dir so gelernt habe, ist, und das hat viel auch, glaube ich, mit deinem Spieltrieb zu tun, wie viel kleine Skills und Hacks man eigentlich nutzen kann, um diese Dinge spannender zu machen. Wenn du Vorträge hast du auf deinen PowerPoint-Charts, wenn es eine Pause gibt oder wenn es eine Übung gibt, immer eine Uhr, die rückwärts läuft, ne? Die auch optisch schön aussieht. Dann hast du so kleine Regeln, wenn es wieder losgeht, dass du den Leuten erklärst, okay, ich heb dann meine Hand, damit man nicht rumbrüllen oder pfeifen muss. Und jeder, der das sieht, hebt auch seine Hand und hört auch auf zu reden. Und dann dauert das so am Anfang eine halbe Minute, manchmal eine Minute, bis dann alle ruhig sind. Und wenn man das einführt, geht es ganz, ganz schnell. Und so mit so kleinen Verhaltensänderungen, auch wie du es gerade beschrieben hast, was bei einer Moderation wichtig ist, ne? Kann man einfach die Zusammenarbeit spannender gestalten, abwechslungsreicher, überraschender und vor allen Dingen effektiver und effizienter. Das ist,
wirklich
sehr mag und bewundere.
Vielen Dank, du kennst ja auch die Elmo-Karten, ne, die jeder bekommt. So, Elmo kennt man aus der Sesamstraße, steht für Enough, Let's Move On. So, und wenn jeder im Meeting so eine Elmo-Karte hat, und die steht eben dafür, wenn die einer zückt, dann heißt das, in die ganze Runde, hey Leute, vielleicht haben wir uns gerade hier eine Sackgasse begeben oder wir reden hier gerade über was wir nicht reden wollen. Enough, let's move on. Ein Angebot, lass uns vielleicht einen Pex weitermachen. So, ne? Ja. Ohne dass man irgendwie ins Wort fallen muss oder was. Und das, was du auch gerade beschrieben hast, das fällt alles unter das Schlagwort Facilitation. So, ist leider ein bisschen ein umständliches Wort. Es gibt auch keine richtige deutsche Übersetzung. Moderation ist nicht das Richtige. Es ist eher sozusagen die Begleitung. Workshop oder Meetingbegleitung. So, und tatsächlich geht es in diesem Buch, um dann nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, geht es um in 50%, 60%, 70% des Buches geht es um das Thema Facilitation. Aber dadurch, dass das Wort einfach irgendwie unsexy ist und noch nicht jeder kennt, ist natürlich das große Thema, wie machen wir Meetings und Zusammenarbeitsformate besser. So, und Facilitation ist das Handwerk, was man lernen kann, was in vielen Büchern fast als Geheimwissenschaft irgendwie dargestellt wird und als hochwissenschaftliche Tätigkeit. Und unser Buch will das eben ein bisschen entmystifizieren und sagen, okay, das ist ein Handwerk, was ziemlich einfach ist. So Workshops geben ist kein Hexenwerk. Das ist eine easy Sache und mit ein paar Hebeln kriegt das jeder hin.
Ja, ich glaube ja auch, dass gerade im Generationenkontext das eine große Rolle spielt, ne, weil die Boomer eben ganz bestimmte Prägungen haben, ne, da ist das immer so und so im Meeting gewesen. Junge Leute haben ganz andere Vorstellungen und wenn dann jemand kommt und facilitiert und neue Regeln kommen, sind eigentlich alle offen. Ne? Wenn jemand vorher sagt, das sind die Spielregeln, so wollen wir es machen, sind die kleinen Tools und Hacks. Jeder ist erstmal froh, oh, endlich mal einer, der das in die Hand nimmt oder eine.
Ja, ja. Klar. Wenn ich Schnupfen habe, dann bin ich doch dankbar darüber, wenn mir jemand Nasenspray oder ein Taschentuch gibt. Ne? Und aber es ist halt so, dass dieser Schnupfen seit Jahrzehnten ausgehalten wird, wenn wir so mal in unsere Meetingräume reingucken.
Ja, voll. Und ich meine, das, was das Ganze jetzt ja auch irgendwie hochspült, ist ja irgendwie KI, ne? Und das, was jetzt das mit den bestehenden Geschäftsmodellen, die lange genug, gut genug funktioniert haben, ja, einfach sehr klar und sehr schnell aufzeigt. Also wir hatten jetzt gerade bevor wir das Gespräch gestartet haben, kurz darüber gesprochen, dass Google jetzt die Suche klassisch abschafft. So diese ganzen Sachen, die wir gelernt haben, wie zum Beispiel googeln, brechen vor unseren Augen weg. So die, wie wir gelernt haben zu arbeiten, auch wenn es schlecht ist, ergibt irgendwie keinen Sinn mehr, beziehungsweise wird endlich mal hinterfragt. Ich finde, es hat was ganz Schönes und Transformatives auch, dass wir jetzt mal diese Fragen stellen dürfen. Nun arbeite ich in diesem KI-Bereich, das heißt, für mich bezieht sich da einmal drauf, aber ich meine, ihr habt ja jetzt mit Hello AI, habt ihr ja auch da eine Lösung. Wie fügt sich das für euch so und für dich in deiner Arbeit? Was macht KI mit eurer Arbeit, mit New Work also am Ende macht es natürlich deine Arbeit wichtiger, weil Leute müssen trotzdem im Raum sein, kreativ sein. Ja, aber ich bin mal gespannt auf deine Gedanken und was du da so mitbekommst.
Also ich habe da viele Gedanken zu, ist ja auch klar so, weil das Thema KI die schnellste Veränderung unserer Arbeitswelt ist und wahrscheinlich auch die größte, die wir je erlebt haben. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn wir immer mehr mit Maschinen arbeiten, dann muss die menschliche Zusammenarbeit auch immer besser werden. So, und es wird so kommen, es ist ja schon so, also es gibt Studien, die sagen, dass sich die Zeit, die wir mit Maschinen, also KI zusammenarbeiten, einfach exponentiell steigt und das wird weitergehen. Wir sind ja am Anfang dieser großen Reise. Das heißt, es wird ja augenscheinlich immer unnötiger, menschliche Zusammenarbeit zu betreiben. Trotzdem braucht es diesen Austausch und es ist immer wichtiger, in weniger Zeit, die man menschlich zusammen hat, immer mehr Qualität reinzupacken. So, und ich bin der Meinung, also ich genauso wie Oskar, du und auch du, Michael, ne, ich liebe es, mit KI-Tools zu arbeiten, mich da rein zu explorieren, aber gleichzeitig, je mehr man mit KI arbeitet und ausprobiert, desto mehr FOMO hat man eigentlich, weil man es nicht schafft, in der Zeit, die einem zur Verfügung steht, das alles zu explorieren, da Erfahrung zu sammeln und da wirklich in die Tiefe vorzudringen. So, wo wollte ich hin? Wo wollte ich jetzt abbiegen? Warte mal. Und im Grunde genommen machen wir das mit agilem Arbeiten, New Work, Zusammenarbeit, also diesem ganzen Kosmos, machen wir das, was durch KI verloren geht. Also es ist sozusagen das andere Teil auf der Waage. Sonst funktioniert das ganze System nicht mehr. Und deswegen steigt eigentlich die Wichtigkeit von Zusammenarbeit, von moderner Zusammenarbeit und guter Zusammenarbeit im gleichen Maße, wie wir mit KI zusammenarbeiten. Auch wenn das natürlich irgendwie immer wieder totgesagt wird, das ganze Thema New Work, agiles Arbeiten und so. Ne, aber also die Not oder das Bedürfnis dieser Arbeit, das steigt immer mehr.
Ja, also ich durfte jetzt auch bei der Agentur für Arbeit wieder einen Vortrag halten und hatte mich da eben mit einer Berufsberaterin, die auch ziemlich tief im Thema war, unterhalten, die eben auch sagte, es kann ja eigentlich nur Richtung New Work gehen, so, weil wenn sie sieht, was sie eben für Gespräche mit den Kundinnen und Kunden hat, was sie für Gespräche hat, privat, wir werden nicht mehr diese Auslastung haben, ne? Und auch Raphael Gierigen sagt ja auch, wir haben die höchste Zahl an Mitarbeitenden in Konzernen haben wir gesehen, ne? Und jetzt hatten wir letzte Folge oder vorletzte Folge mit Professor Dr. Christos Chantzaras darüber gesprochen, auch dieses, es braucht den Raum, ne? Es braucht den Raum, um irgendwie das, was wir der Maschine noch voraus haben, was Kreativität ist, was ja Unberechenbarkeit ist, weil am Ende ist das ja nur, also Eins und Nullen, das sind ja nur stochastische Systeme, so. Das haben wir voraus und das wird nicht in 0815-Meetings stattfinden, die wir Woche für Woche abhandeln, wo wir hoffentlich irgendwas mit rausnehmen und irgendwie Informationen verdichten und irgendwie hoffen, dass niemandem auffällt, dass nicht wirklich was passiert ist, wenn wir uns nächste Woche wieder treffen. Also es ist schon spannend und eigentlich kommen wir in jedem Gespräch, also Papst und ich mit den meisten Gästen, die wir haben, immer wieder dahin, es braucht New Work und es braucht wahrscheinlich sogar New Work in einer ähnlichen Sicht, wie sie Fridtjof Bergmann damals gesehen hat, ne? Mit so einer Unterteilung in Erwerbsarbeit, Arbeit, die mich selber wirklich antreibt und Dinge, die ich dann tue, die der Gesellschaft eben auch helfen. Und dann hast du auf der anderen Seite eine Politik, die sagt, nö, wir sollten jetzt alle 70 Stunden arbeiten. Das Einzige, was hilft, ist, wir sollten noch mehr arbeiten. Also das ist schon verrückt. Aber ich denke mal, wie ist es denn für dich in den Firmen, wo du bist? Was siehst du da schon irgendwie spannende Modelle? Ich meine, bei euch selber ja sowieso, aber wie jetzt Firmen damit umgehen? mit dieser aktuellen Transformation?
Ich würde gerne, bevor wir auf die Frage eingehen, ist mir eine Frage gekommen, die ich mir auch immer wieder stelle, und da würde ich gerne mal wissen, was ihr dazu sagt. Also, wir sind mit KI in einem exponentiellen Wachstum. So, und exponentielles Wachstum ist super schwer vorzustellen. Ne? Ich habe da letztens für einen Vortrag irgendwie ein Beispiel gesucht und habe da eins aus meiner Kindheit genommen. Wenn man ein Blatt Papier, das ist 0,1 Millimeter dünn, faltet, dann kann man das ungefähr so 6-mal machen, weil dann das, dieser Stapel zu unhandlich wird. Aber wenn man es schaffen würde, dieses Blatt Papier 42 Mal zu falten, dann ist es so dick wie von hier bis zum Mond. So, und wenn man es schafft, 100 Mal zu falten, dann ist es so dick wie das erforschte Universum von der Strecke her. So, also ein unvorstellbar.
Weil es immer verdoppelt, ne? Weil es immer verdoppelt.
Genau, weil es sich immer verdoppelt. Ne? Und da gibt es ja ganz viele Beispiele. Und natürlich fragt man sich, okay, wo stehen wir gerade in dieser exponentiellen Wachstumskurve? So, weil, ne, also Claude Mythos ist ja so, dass das neue KI-Sprachmodell von Claude, aber es wird nicht auf uns Menschen losgelassen, sondern Banken kriegen das zuerst, Google und die ganzen großen Hyperscaler kriegen das, weil es unglaublich gut darin ist, Sicherheitslücken zu entdecken. Und weil, wenn wir das jetzt bekommen würden, könnten wir uns gegenseitig die Konten leerräumen. Und ich frage mich, wenn man diese Entwicklung sieht, dann scheint das so, als ob wir am Anfang einer exponentiellen Entwicklung stehen. So, das heißt, ich bin tief davon überzeugt, und ihr wahrscheinlich auch, dass KI so viel ändert, dass wir uns das gerade gar nicht, noch nicht vorstellen können. Und wir wahrscheinlich, wenn wir in 5 Jahren diesen Podcast machen, dass entweder unsere KI-Avatare den machen und den KI hört und da gar keine Menschen mehr drin sind oder was auch immer. Also es ist so interessant, finde ich, darüber zu sprechen, wie die Welt in 10 Jahren zum Beispiel aussieht. Arbeiten wir noch, arbeiten wir nicht mehr, wird's schlechter, besser, sind wir im Paradies oder in der Hölle? Und da würde ich gerne, auch wenn wir jetzt dann kurz ausbrechen aus dem Skript, mal wissen, wie da die verschiedenen Generationen, Oskar und Michael, drüber denken.
Ja, voll gerne. Papst, willst du anfangen?
Ich kann fangen mal an mit dem, was ich mir selber vorstelle. Also ich stelle mir selber vor, dass ich mit Sicherheit noch 10 Jahre arbeite. Und ich erinnere mich dann immer an ein Gespräch, was wir mit Friedrich Bergmann geführt haben, der dann gesagt hat, naja, also selbst wenn die KI und Robotik und alles, was es gibt, alles übernimmt, guck dir doch mal die Straßen an. Es ist alles dreckig, es ist alles kaputt. Guck in die Familien, guck in die sozialen Systeme. Es gibt immer irgendwas zu tun. Und von daher glaube ich auch, dass Arbeit bleibt, ne? Die wird menschlicher, die wird viel mehr, einen viel höheren Anteil an Care haben. Von daher glaube ich, dass wir in 10 Jahren noch arbeiten, aber vielleicht eben, wie Oskar so gerade im Nebensatz gesagt hat, viel dichter an dieser Ursprungsutopie, die Friedrich Bergmann mal hatte.
Ja, also Ich gucke mir schon sehr tief die technischen Sachen an, so, und ich glaube, also ich hatte heute Morgen ein Interview von Amy Webb gelesen in T3N, dass es in 10 Jahren, 2035 wird es kein Internet mehr geben. So, und das ist ja schon mal so ein Grundthema. Wie viel sind wir aktuell an unseren Laptops, an unseren Smartphones im Internet unterwegs? Logischerweise kann ein KI-Agent das 10-mal entspannter bedienen, 10-mal schneller. Das heißt, ganz viel von dem, was wir heute kennen, wenn wir einen Tab öffnen, wenn wir Informationen, also das wird alles nostalgisch sein, wenn wir hier in 10 Jahren nochmal darüber sprechen. Mhm. Genauso sehen wir jetzt auf dem Halbmarathon, dass ein Roboter schneller läuft als ein Mensch und das autonom. Obwohl er letztes Jahr noch 2:40 gebraucht hat, braucht er dieses Jahr, also nur die Hälfte der Zeit. So, und ist schneller das erste Mal als ein Mensch. Und dementsprechend, das ist ja das Spannende. Jetzt hatten vor 3-4 Jahren alle Angst vor ihrer Arbeit, wie wir sie so haben, am Laptop intellektuelle Fleißarbeit. Haben die Leute gesagt, oh, jetzt gehe ich wieder ins Handwerk. Immer wenn ich diese ZDF-Dokus sehe, jetzt gehen die Leute alle in die Pflege und ins Handwerk. Ja, und ein Roboter hat ein Problem damit zu verstehen, wenn er eine Banane in die Hand nimmt, dass er sie jetzt nicht genauso festgreifen kann wie ein Stein. Aber das sind alles ja auch nur Trainingsdaten. Und je mehr wir, so wie wir gerade investieren, da passiert, desto mehr wird auch diese Arbeit verschwinden oder zumindest ja auf das reduziert, was das Menschliche ist. Und das ist die spannendste Frage ist, wie weit geht diese Technologie? Am Ende ist ja eine generative KI, so wie wir sie jetzt haben, basiert auf Einsen und Nullen, ist immer ein Zufallsprinzip, das einfach nur extrem gut errechnet ist. Und was kommt danach? So, weil jetzt mit der Transformer-Technologie von Google, die dann ChatGPT adaptiert hat und umgesetzt hat, vor 4, 5 Jahren ist so viel entstanden, wie wir uns das nie hätten vorstellen können. Trotzdem glaube ich nicht, dass das zu so einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, die genau das kann, was wir Menschen können. Wenn die kommt, dann müssen wir uns Sorgen machen. Ich glaube, solange die Technologie hier so bleibt, wird immer menschliche Kreativität, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, der jüngste Philosophieprofessor Deutschlands sagt immer, wir müssen die KI verwirren. So. und das ist, glaube ich, das, was viel, viel wichtiger wird, wirklich unberechenbar zu sein, wild zu sein, verrückt zu sein, im positiven Sinne und auch Arbeit verrückter zu denken. Ne? Und ich meine, das ist, glaube ich, das, was es ausmacht, die Leute, die sich trauen, den Status quo maximal zu hinterfragen und wirklich den Wert der Arbeit, den Wert der kreativen Schöpfung anzuerkennen, das ist das, was hoffentlich in 10 Jahren das höchste Gut ist. So. Und jeder von uns kennt das, wenn man mit solchen Menschen arbeitet, die so arbeiten, wenn man selber so arbeitet, dann ist auch der Antrieb der allergrößte. Und ich glaube, das wird hoffentlich die Entwicklung sein und intellektuelle Fleißarbeit, Excel-Tabellen bauen, Daten von A nach B bringen und verdichten, das brauchst du heute schon nicht mehr. Deswegen, was es dann in 10 Jahren schon nicht mehr braucht, ja, es braucht nur noch ganz wenig und davon hoffentlich ganz viel, weil das, was wir brauchen, ganz schön ist. Mhm. Aber schauen wir mal, was wird.
Was wird?
So. Ja, es ist spannend. Also, vielleicht auf dem Weg dahin, um die Leute auch dahin zu bringen, weil ich merke nach wie vor, dass wir in einer maximalen Blase sind, was KI angeht. Ne? Sehen wir auch in den Zahlen, die Zahlen werden besser. Aber hast du das Gefühl, dass Lego Serious Play zum Teil vielleicht ein Tool ist, um Menschen KI näher zu bringen? Weil für mich ist immer die größte Herausforderung für uns als Toolentwickler, Menschen dazu zu bringen, überhaupt erstmal einen ersten Prompt einzugeben, überhaupt erstmal damit anzufangen, sich das durchzulesen, dann irgendwann die Logik zu verstehen, wie spricht man mit einer KI, was ist das überhaupt technisch? Bis man da ist, muss man die Leute sehr viel motivieren, anschubsen und pushen. Aber eigentlich kann man ja auch über das Greifbare mit Lego Serious Play und auch Workshop-Formaten, weil das merke ich, Workshops sind das, was die Leute wirklich voranbringt, nicht so viele Leute, hands-on. Und dann sagen die oft nach so einem Workshop, ey, hat mir jetzt 2 Wochen private Arbeit gespart. Habt ihr da auch schon Erfahrung gemacht in dem Bereich?
Also ich glaube grundsätzlich, Lego Serious Play wäre dazu geeignet, um Strategien zu erarbeiten, wie wir es schaffen, zum Beispiel KI zu implementieren oder ein KI-Verhalten zu schulen. Aber grundsätzlich gehe ich mit dir Workshops, wo Leute zusammen sind und sich eben die Zeit blocken, um konzentriert an diesem Thema KI zu arbeiten, sind der beste Weg mit Abstand. Ne? Ja. Weil das Problem ist ja, die Leute haben keine Zeit, um sich eigenverantwortlich in die KI-Tools reinzuarbeiten. Was bringt es, wenn ich einen Copilot oder ChatGPT oder Claude in meinem Unternehmen habe, aber ja, noch so wenig weiß darüber und mein Kalender so voll ist, dass ich damit einfach nicht zurechtkomme. Ne? Also es braucht
100%.
Es braucht KI-Initiativen, die so KI-Weeks, wo man sagt, okay, wir sammeln am Anfang mal Use Cases und dann holen wir ein paar Experten rein oder Expertinnen und dann blocken wir jeweils einen Tag pro Team oder so. Ne? Ja. Und ich glaube, nur so funktioniert es, so kriegt man auch die Angst genommen, vielleicht irgendwas Falsches zu machen. So, also Leute, die weiß ich nicht, was Leute denken, nicht, dass man da irgendwas programmieren muss oder was auch immer. Und ich glaube, wenn man den Anfang hat, so die ersten 10%, 20%, dann funktioniert auch vieles von alleine.
Voll, der Stein muss da einmal ins Rollen gehen. Das bringt uns vielleicht zu einem ganz guten Übergang, weil wir drei durch dich ja jetzt im Sommer ein ganz schönes Projekt haben.
Ja.
Wo genau das auch Teil wird, dieses schönen Projekts, genau. Und vielleicht wollen wir da nochmal zum Abschluss drüber sprechen, weil jetzt für sich manche Zuhörende vielleicht fragen, okay, wie bringe ich das denn jetzt ins Doing? Da haben wir was für euch. David, magst du einmal deine Gedanken zur Summer School, warum du dir das überlegt hast und warum wir ein Teil davon sein dürfen, erzählen?
Ja, sehr, sehr gerne. Also die Summer School, ne, jetzt ist das Wort schon ein paar Mal gefallen, ist im Grunde ein Programm, was über 11 Wochen geht. Und so wir als Academy, als Weiterbildungsanbieter merken, wie andere das auch merken, dass man im Sommer einfach ein Loch hat. So, und da einfach nicht so viel passiert. Und deswegen haben wir uns gefragt, was kann es für ein Format geben, um irgendwie Bildung, Weiterbildung zu ermöglichen, auch im Sommer, auch im Urlaub. Und rausgekommen ist eben die Summer School. 11 Wochen lang haben wir sozusagen Experten und Expertinnen kuratiert und ihr gehört zu dieser erlesenen Kuration mit euren Experten-Themen. Montag fängt die Woche an, 1,5 Stunden gibt es dann ein Wissensnugget sozusagen von einer Expertin oder einem Experten zu einem gewissen Thema. Dann gibt es eine Aufgabe über die Woche, die man mit so einem Buddy-Team, was sich innerhalb dieser Summer School bildet, löst. Und am Freitag gibt es dann eine Q&A-Session mit dem Experten oder der Expertin. So, da seid ihr beide dabei. Ne, Michael zum Thema Leadership, Oskar, du zum Thema AI. Da haben wir irgendwie das Thema moderne Management-Zielsysteme. Das macht die Hanna aus unserem Team. Wir haben Nora Dietrich zum Thema psychologische Sicherheit. Tanja Becker, um Führungsprinzipien aus der Luftfahrt nahezubringen. Der Raphael Giegen ist dabei, der uns so ein bisschen in die Zukunft der Arbeit führt. Und wir haben das Thema Vibe-Coding. Also wie baut man eigentlich Tools, und zwar so einfach, wie ich mir irgendwie einen Text zusammenprompte. Also ganz, ganz viele verschiedene Aspekte der neuen Arbeit oder der zeitgemäßen Arbeit und Zusammenarbeit. Da kommen wir auch ins Thema Workshops, der Lutz ist auch dabei. In einem Format, was ich eben auch am Strand konsumieren kann. So, und auch wenn ich mal nicht dabei bin, gibt es dann irgendwie eine Aufzeichnung. Und das Zweite, was mir sehr wichtig war bei der Summer School, ist die Vernetzung. Weil immer, so wenn ich bei Weiterbildung bin oder wenn Leute bei uns sind, man kennt das, ne? Man lernt neue Leute kennen. Wir vernetzen die auf Augenhöhe, sodass Buddy-Teams entstehen, die über das Programm hinaus noch irgendwie gut funktionieren.
Ja, voll schön. Also ich glaube, genau das ist, was auch gerade braucht. Ne? Also es braucht einen holistischen Blick auf die aktuelle Transformation. Das ist nicht nur mit KI, das ist nicht nur mit Vibe-Coding, nur mit psychologischer Sicherheit getan, nur mit Workshops, sondern es ist was Großes Ganzes. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir ein Teil davon sein dürfen. Und dementsprechend, falls ihr Lust habt, euch im Sommer mal intensiv damit zu beschäftigen, dass ihr in 10 Jahren mit uns gemeinsam auf die Arbeitswelt schauen könnt, hoffentlich. Und nicht, dass wir die Wahrheit gefressen hätten, aber wir probieren wenigstens, das mitzugestalten. Und jeder, der das mitgestalten möchte, ist da, glaube ich, herzlich willkommen.
Ja. Und lass uns nochmal konkret werden. Wir finden es auf der Webseite von euch. Nenn die nochmal kurz.
Genau, auf helloagile.de findet man das in der Navigation bei Weiterbildung, glaube ich.
Genau. Ansonsten, und der Start des Programms ist, wer fängt mit dir an? Du machst die Begrüßungssession.
Genau, ich mache die Begrüßungssession am 19.06., also ist jetzt schon bald der Anfang, aber auch wenn man die verpasst, kann man dann später einsteigen. Und das geht dann 11 Wochen und die Closing Session ist am 18.09. Also es ist wirklich über einen längeren Zeitraum, sodass man wirklich auch was mitnimmt. Und vielleicht, ne, also wir haben noch bis Ende Mai den Early Bird. Wer das die Folge erst später hört, der kommt einfach auf mich zu oder auf euch. Und dann schauen wir mal, ob wir da den Early Bird noch verlängern können.
Das ist dann so. der Zoomer mit Boomer Bird.
Ja, genau. Sehr cool.
Nice.
Der Boomer Bird.
Der Puma Bird. Den visualisiere ich dann noch dazu. Ja, mega, David. Also ich freue mich schon auf den weiteren Austausch. Vielleicht um das schon zu spoilern, ich darf ja auch nochmal zu dir in den Podcast. Nächste Woche sprechen wir dann nochmal weiter über all die wichtigen Themen, die uns heute vielleicht noch nicht alle gelungen sind, weil wir ein kürzeres Format haben. Nächste Woche haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und ja, ich habe auf jeden Fall super viel mitgenommen und einige Sachen, die ich jetzt auch selber mal überdenken und ausprobieren werde. Und freue mich sehr, dass wir hier zu dritt uns haben und über diese Dinge sprechen und uns ja auch neben dem Podcast immer wieder austauschen zu all dem. Deswegen danke für deine Arbeit und deine Gedanken und dass du uns hier bereichert hast in unserem Podcast. Und ja, dann freue ich mich schon auf die Summer School und alles Weitere, was wir uns in dieser illustren Runde hier noch so ausdenken und aushacken.
Ja, vielen lieben Dank. Ich habe große Lust drauf.
Und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, dass dieser Podcast sich erfolgreich weiterentwickelt, dann freuen wir uns über 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt, wenn die Boomer das an ihre Zoomer-Kinder weitergeben oder ihre Alphas. Ne, Alphas noch zu jung, aber ihre Betas. Nein, ihre Alphas. Und alles dazwischen und davor und drüber hinaus. Und wer schon Lust hat, das Buch von David vorzubestellen. Kill Meetings erscheint bei Murmann, einem ganz tollen Verlag, und ist jetzt schon vorbestellbar. Kommt gut durch die Woche und bis bald. Tschö, tschö.
Kuss, Kuss. Bis dann.
Tschüss.